Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc-Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Heute geht es um Hebammen. Hebammen sind für uns Kinderärzte extrem wertvoll, weil sie einen guten Kontakt zu den Eltern und der ganzen Familie haben. Aber es gibt immer wieder auch Streitigkeiten oder Schnittpunkte, wo sich Hebammen und Kinderärzte nicht so einig sind. Die folgende Folge aus Babyrotz und Elternschiss handelt also von Hebammen. Viel Spaß! Das Normale ist etwas Besonderes. Slogan des Deutschen Hebammenverbandes e.V. Kleopatra badet in Milch. Hebammen. Hebammen sind für Mütter so wichtig wie der Kinderarzt für das Kind. Kinderkriegen ist schließlich kein Lehrstück und Bücher können nicht das vermitteln, was eine Hebamme kann. Sie steht den Müttern bei, manchmal auch den Vätern, führt das Paar an die Geburt heran und an das Familiensein in der Zukunft. Kaum ein Beruf ist älter und kaum einer ist essentieller. Ich danke allen Hebammen für ihre Arbeit, für ihr Vertrauen in das Leben, in die Zukunft, für ihren innigen Kontakt mit den Müttern, den Vätern, ihre liebevolle Zuwendung zu den Neugeborenen, für ihre Gespräche mit uns Kinder- und Jugendärzten, in der Hoffnung, dass das Vorurteil des ewigen Streits aus der Welt zu schaffen sei. Hebammen haben einen tollen Beruf. Mögen sie ihren Hebammeninstinkt behalten und ihn nicht durch zu viel esoterischen Krimskrams verlieren. Sie sollten an ihre eigene Kraft glauben, den Müttern beizustehen, an ihr uraltes Wissen, das besser ist als all der Kokolores, der über sie hereinbricht. Eltern suchen mehr und mehr nach Alternativmethoden in der Medizin. Sie sind von der modernen Medizin enttäuscht, die durch ökonomische Zwänge immer unpersönlicher und zeitknapper wird. Sie wünschen sich Gespräche, Berührungen, schlichtes Zuhören. Das bieten ihnen Heilpraktiker, auch Homöopathen, neuerdings die Osteopathen. Aber diese sind, weil privat bezahlt, auch in der Lage, sich diesen Mehraufwand bezahlen zu lassen. Alles wird mit einem Mal alternativ, da anders als die etablierte Medizin. Aber Hebammen müssen doch diesen Wünschen nicht folgen, indem sie ihr altes Wissen, die bewährte Tradition ihrer Zunft missachten und jeder Modewelle folgen. Die beliebtesten Hebammen unseres Umkreises sind die älteren und erfahrenen, die nicht auf den Zug der Waldweiblein mit Kräuterkunst und Zuckerkügelchen aufspringen. Sie kennen die einfachen Griffe und die einfachen Worte, die jede Mutter durch die Schwangerschaft und über die Geburt begleiten. Und sie grenzen sich klar ab von den Kinderärzten und den Frauenärzten. Sie definieren sich aus ihren Fähigkeiten und nicht aus der Beratung in anderen Fachgebieten. Das zeichnet sie aus. Fragt mich eine Mutter: Herr Doktor, ich mache mir doch große Sorgen um meinen Sohn.
Ja, wieso? Frage ich. Der ist doch fit und gesund.
Genau, das macht mir doch Sorgen. Der ist jetzt 18 Monate und war noch nie richtig krank. Das scheint wirklich ein Problem zu sein, wenn alle anderen stundenlang am Krankenlager wachen oder wenigstens 2 oder 3 Nachmittage in der Notaufnahme. Ich lächle. Und, ist doch toll. und weiter mit demonstrativ vorgehaltener Hand: Keine Angst, mit dem Kindergarten wird sich das noch ändern. Die Mutter bleibt skeptisch. Aber meine Hebamme hat gesagt, der hat ganz bestimmt ganz viele Allergien, weil er noch nie krank war. Sie hebt die Augenbrauen und nickt vielwissend, als spreche sie eine Lehrbuchweisheit aus. Ich muss reichlich irritiert aussehen, denn sie wirft sofort hinterher: Könnten wir das nicht mal testen? Nicht einmal das Gesundsein bedeutet Normalität, sondern muss auch noch zum Pathologischen erhoben werden. Wie irritiert müssen die Eltern sein, wenn sie offen sind für derart unlogische Schlüsse, wenn gesunde Kinder nicht einfach gesund sein dürfen. Berufe erlernt man, wie Autofahren oder Schwimmen, mit einem Ausbilder oder Lehrer. Nur Eltern sein, das bringt einem niemand bei. Geburtsvorbereitungskurse versuchen zwar, dieses Wissen zu vermitteln, auch zig Ratgeber in Buchform und in Elternforen, aber am Ende steht jeder allein vor dem schreienden Säugling, der getröstet sein will. Schwangerschaft, Geburt, der erste Zahn, das Beifüttern, die Impfungen, der richtige Kindersitz, die Trotzphasen, die Pubertät. Wer soll das alles instinktiv bewältigen? Also beginnt die automatische Suche nach Hilfe. Wer Glück hat, bekommt sie durch eine allwissende Oma, noch besser Uroma, oder hat eine Freundin, die bereits 3 Kinder großgezogen hat. Wer niemanden in seiner Nähe hat, der greift zu Büchern. Da lesen wir in GU-Ratgebern und bei internationalen Koryphäen wie Remo, Largo, Jesper Juhl und Anna Wahlgren, wie man Kinder zu erziehen hat. Denn Erziehen ist das eigentliche Problem. Erziehen beginnt für die Eltern schon beim Schreien des Neugeborenen. Man könne das Kleine doch jetzt schon verwöhnen. Aber Lesen ist nicht gleich Verstehen. Zu individuell ist das Kind, noch viel individueller die Eltern dazu. Und praktisch übertragbar ist das Gelesene noch lange nicht. Suchen wir im Internet, ist die Informationsflut perfekt. Es wird noch komplizierter, denn statt Rat bekommen wir nur Meinungen. Wir werden nicht an Weggabelungen geführt, sondern uns werden Wege vorgeschrieben. Also verlassen wir uns besser auf die Experten, auf Hebamme und Kinderarzt. Erstere bringt das Leben auf die Welt, der Kinderarzt ist für den Erhalt zuständig. Ich würde mir nicht zutrauen, ein Kind auf die Welt zu holen. Nach dem Untersuchungs- und Seminarkurs Gynäkologie und Geburtshilfe hat jeder Medizinstudent die eher beängstigende Vision, eine Geburt verantwortlich leiten zu müssen. Die Geschichten von der Entbindung auf einer lebhaft befahrenen Kreuzung oder auf dem Rücksitz eines Taxis oder gar im Flugzeug über dem Ozean, ist ein Arzt anwesend, diese Frau bekommt ein Kind, verfolgen jeden, der die Komplexität der ersten Schritte in diese Welt in seiner ganzen Natürlichkeit kennengelernt hat. Der Kopf des Säuglings muss zuerst, klar, weil, wenn der mal durchgeht, geht auch alles andere. Aber wenn die Frau da in der Business Class nun ihr Baby in Beckenendlage trägt und bisher keinen Akupunkteur gefunden hat, der es drehen konnte, dann die Schultern wieder in die andere Richtung, da muss man was drehen, oder? Und wenn jetzt der Arm vorfällt, die Schulterdystokie, kennen wir als Kinderärzte und Neugeborenenmediziner, kann zu geburtsbedingten Armlähmungen führen. Eine davon ist nach Wilhelm Erb benannt, übrigens dem gleichen, der auch den sogenannten Hauptauskultationspunkt des Herzens beschrieben hat. Was nun? Wieder rein oder ziehen? Ich habe das zwar mal im Studium gelernt, aber jetzt doch keine Ahnung mehr davon. Aber so wie wir Kinderärzte den Geburtsverlauf den Hebammen im Krankenhaus überlassen, so sollte auch die Hebamme das weitere Wohl des Kindes uns Kinderärzten überlassen, auch im Falle der Impfungen. Ich als Kinder- und Jugendarzt würde keinen Säugling aus Beckenendlage auf einer befahrenen Kreuzung über dem Atlantischen Ozean entbinden. Ich bin nicht per Du mit den meisten Müttern in der Praxis. Die Hebammen grundsätzlich schon. Ich erlebe auch die Eltern nicht in einer existenziellen Situation voller Gefühle, Schreie, Schmerzen, nackt, was sicher eine gewisse Intimität bedeutet. Vielleicht schwächt das meine Verhandlungsposition, es stärkt auf jeden Fall die der Hebammen. Die Hebammen sind umgeben von jener Aura der ganzheitlichen Medizin, der Naturmedizin oder moderner, aber leider nicht besser, der esoterischen Alternativmedizin. Das scheint sie zur besseren Behandlerin zu machen. Besser, weil anders. Anders, weil abgesetzt zur etablierten Lehrmeinung der Herren in Weiß. Aber meine Patienten sind in diesem Fall nicht die Eltern, sondern es sind die Kinder, die ich zum Beispiel vor Rachitis und Zahnproblemen schützen muss, Gabe von Vitamin D und Fluor während des Kleinkindalters, die ich vor Hirnblutungen bewahre, Gabe von Vitamin K bei den ersten Vorsorgen und die ich grundsätzlich vor Erkrankungen schützen möchte, Impfempfehlungen. Und wie oft baden Sie denn die Kleine? Frage ich die Mutter der knapp 3 Wochen alten Silvia. Ach, na ja, man soll ja nicht so oft. So 1 oder 2 Mal die Woche vielleicht? Ja, das ist doch okay. Bitte machen Sie auch immer ein wenig Babyshampoo oder Öl ins Badewasser, okay? Silvias Mutter runzelt die Stirn. Wirklich? Meine Hebamme hat gesagt, an das Kind sollte nur Wasser. Ja gut, sage ich, das hat man früher gelehrt, weil man dachte, das sei sanfter für die Haut. Aber der Mensch ist kein Fisch, hat mein Chefarzt in der Klinik immer gesagt. Sie lacht. Dann hat die Hebamme noch gesagt, sie zögert aus Sorge, nochmals die Hebamme zu verraten, Muttermilch sei auch ganz gut. Aber klar, Muttermilch ins Badewasser, Muttermilch zum Einschmieren, Muttermilch für die verklebten Augen. Das ist völlig in Ordnung. Muttermilch hat einen hohen Fettanteil. Nur ganz ohne Zusatz tut der Haut nicht gut. Die Mutter nickt beruhigt. Alles klar. Sie zieht Silvia wieder an. Eine kleine Pause entsteht, in der jeder mit seiner Arbeit beschäftigt ist. Ich tippe meinen Bericht in den PC. Die Mutter kämpft mit den vielen Schnürchen des Leibchens. Ich bade sie übrigens auch jede 2. Woche in Sahne. Aha. Hoffentlich diesmal kein Tipp der Hebamme. Das hat meine Mutter so empfohlen, soll gut für die Haut sein. Nicht schlecht, Ihre Mutter, gebe ich zurück. Auch das ist wieder viel Fett für die Haut. Wegen mir dürfen Sie das ruhig machen. Das mögliche Risiko einer Sensibilisierung mit Kuhmilch über die Haut verkneife ich mir in dem Zusammenhang. Vom späten Beifüttern mit Kuhmilch ist man in den letzten Jahren schließlich auch abgekommen, hat aber auch keine entscheidenden Änderungen der Allergiehäufung gegeben. Wissen Sie übrigens, wer auch immer in Stutenmilch gebadet hat? Frage ich Sie noch und gehe damit in den allgemeinen, aber wichtigen Smalltalk-Bereich am Ende jeder Vorsorge über. Kleopatra. Die Mama hält im Anziehen ihrer Tochter inne, runzelt die Stirn und denkt angestrengt nach. Wirklich? Sagt sie dann. Die kenne ich jetzt gar nicht. Ist das eine Hebamme aus der Frauenklinik? Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdoc-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdoc.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdoc.